Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Dirk Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Heute vor genau 30 Jahren, da hatte eine kleine Entscheidung eine epochale Wirkung. Die Entscheidung der damaligen ungarischen Regierung, nämlich die Grenze zu Österreich kurzzeitig zu öffnen. Nicht auf die DDR-Bürger schießen zu lassen, die die Gelegenheit nutzten, in den Westen zu flüchten. Kaum jemand ahnte, dass wenige Wochen später auch die Berliner Mauer fiel. Heute, nach genau 30 Jahren, ist Bundeskanzlerin Merkel nach Schopron gereist, um gemeinsam mit Ungarns Ministerpräsident Orbán des Ereignisses zu gedenken. Es war ein Besuch, der große Aufmerksamkeit auslöste, denn Orbán gilt seit Jahren als äußerst schwieriger Partner innerhalb der EU. Thema gleich hier im Journal vor Mitternacht. Außerdem, Union und SPD raufen sich zusammen, zumindest beim Thema Mietpreisbremse. Die türkischen Behörden werfen mehreren kurdischen Bürgermeistern Terrorpropaganda vor und setzen sie ab. Und am Abend ist die Gamescom in Köln für das Fachpublikum eröffnet worden. Weshalb können deutsche Unternehmen so wenig von dem Boom in der Branche profitieren? Fragen dazu später an Tankred Schipanski. Er ist digitalpolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Im Herbst, da entscheidet die SPD, ob sie weitermachen will in der Koalition mit der Union. Die Kräfte, die aussteigen wollen, scheinen stärker und stärker zu werden. Nicht zuletzt angesichts sinkender Umfragewerte und katastrophaler Wahlergebnisse. Ob die Koalition Bestand hat, das hängt auch davon ab, was sie noch umzusetzen in der Lage ist. Nach der Sommerpause kam der Koalitionsausschuss gestern Abend zusammen. Bei der Mietpreisbremse gab es eine Einigung zu vermelden. Bei anderen wichtigen Themen wie dem Soli oder der Grundrente gibt es weiter Differenzen. Aber es gibt auch gute Nachrichten aus Sicht der Großen Koalition. Mehr dazu von Stefan Dittchen.
Die Große Koalition ist besser als ihr Ruf, das haben die Regierungspartner jetzt auch schriftlich. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung und des Wissenschaftszentrums Berlin bescheinigt, pünktlich zur Hälfte der Wahlperiode haben Union und SPD mehr als die Hälfte der Versprechen ihres Koalitionsvertrages abgearbeitet oder wesentliche Maßnahmen dafür eingeleitet.
Vor dem Hintergrund sind wir gar nicht so schlecht, wir müssen es nur besser verkaufen, dass wir auch viel tun,
sagt am Morgen CDU-CSU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus im Frühstücksfernsehen. Auch an Öffentlichkeitsarbeit aber hat es zuletzt nicht gemangelt. Am Wochenende waren mehr als 100.000 Bürger zum Tag der offenen Tür in Ministerien und Kanzleramt geströmt. Die Stimmung war freundlich, so auch am Abend beim Koalitionsausschuss. Zugleich aber stehen weiterhin auch die Konfliktthemen auf der Agenda. Eines benennt die kommissarische SPD-Chefin und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, am Morgen im Deutschlandfunk.
Grundrente, ja, da hätte ich mir mehr Dynamik gewünscht, das ist ganz klar.
Der Streit um die Gestaltung der Grundrente mit oder ohne Bedürftigkeitsprüfung bleibt ungelöst und neue Dissense werden markiert. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat einen Gegenvorschlag zur Abschmelzung des Solidaritätszuschlags formuliert. Altmaier will auch jene Spitzengruppe der Steuerzahler schneller entlasten, die den Soli nach dem Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz weiterzahlen sollen.
Das sind eben, und da muss ich dem geschätzten Kollegen Scholz leider widersprechen, nicht alles nur Millionäre.
Die Spitzenleute der Regierung bemühen sich zugleich erkennbar, die regierungsinternen Konflikte nicht unkontrolliert zu eskalieren. Es werden Dissense benannt, zugleich aber schon Lösungswege für die Kompromissfindung aufgezeigt. So kündigt Peter Altmaier an, im Kabinett dem Steuergesetz des Finanzministers zuzustimmen. Seinen Alternativvorschläge will er dann im parlamentarischen Beratungsverfahren einbringen. Ein politischer Angriff auf den geschätzten Kollegen sähe anders aus. Olaf Scholz ist am Wochenende schließlich auch für die Union zum Hoffnungsträger geworden. Als einziges Kabinettsmitglied und mutmaßlicher Befürworter einer weiteren Regierungszusammenarbeit hatte Scholz am Freitag überraschend doch noch seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz erklärt. Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles hatte er sich zunächst viel Spott eingehandelt, weil er eben dies mit dem Hinweis auf seine zeitliche Belastung als Finanzminister abgelehnt hatte.
Alles, was man tut, muss man aus Verantwortung machen. Und manchmal muss man auch Dinge, die man sich überlegt hat, neu überlegen, weil die Verantwortung das gebietet.
Erklärte Scholz am Sonntag nun auch öffentlich und Kollege Altmaier formuliert schon mal mit demselben Schlüsselbegriff, wie die Begründung der SPD für den Verbleib in der Koalition lauten könnte.
Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Land und gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Ich glaube, dass es falsch wäre, wenn irgendein Partner sich in die Büsche schlägt.
Nach dem Koalitionsausschuss gestern kündigten Unions- und SPD-Spitzen an, die vereinbarte Überprüfung der Regierungszusammenarbeit im Oktober innerhalb der Bundesregierung selbst vorzunehmen. Die Revision würde damit auf sozialdemokratischer Seite zumindest im ersten Schritt von der Entscheidung über den Parteivorsitz entkoppelt, die erst Anfang Dezember fallen soll. Welche Dynamiken sich bis dahin und vor allem nach den ostdeutschen Landtagswahlen im September und Oktober noch entfalten, bleibt indes ungewiss.
Keine Einigung also bei den umstrittenen Themen Solidaritätszuschlag und Grundrente. Beim Mietrecht immerhin konnten sich Union und SPD auf eine Verlängerung der Mietpreisbremse verständigen und auf eine weitere Verschärfung. Details dazu von Matthias von Lieben.
Geht es nach den verantwortlichen Ministerien, dem Bauministerium von Horst Seehofer sowie dem Justizministerium von Christine Lambrecht, sind die Beschlüsse ein großer Sprung nach vorne.
Es ist ein ganz großer Fortschritt im Sinne der sozialen Gerechtigkeit.
Ich bin sehr zufrieden mit dieser Lösung, weil es zeigt, dass wir die Interessen, die Nöte vieler Mieterinnen und Mieter im Blick haben.
Ein zentrales Ergebnis: die Geltungsdauer der Mietpreisbremse, bisher nur gültig bis 2020, soll um 5 Jahre bis zum Jahr 2025 verlängert werden. Sie legt eine Preisobergrenze für neue Mietverträge bei einer Schwelle von 10% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete fest. Ebenfalls soll eine strengere Rückerstattungspflicht der Vermieter für zu viel verlangte Miete kommen, und zwar für einen Zeitraum von 30 Monaten ab Vertragsbeginn. Hinzu kommt, der Betrachtungszeitraum von Mietspiegeln, in denen die ortsübliche Vergleichsmiete festgelegt wird, soll von 4 auf 6 Jahre verlängert werden. Dazu Horst Seehofer.
Das dämpft natürlich das Niveau bei den Mieten.
Ebenfalls bis zum Ende des Jahres will die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen, der die Möglichkeit zur Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen begrenzt. Und die Maklerprovision soll bundesweit so geregelt werden, dass sich künftig Käufer und Verkäufer die Courtage teilen. Chris Kühn, wohnungspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, ist nicht zufrieden mit den Ergebnissen.
Die Große Koalition malt und deren Mühlen malen einfach zu langsam. Es sind teilweise auch Minimalkompromisse und zu wenig Fortschritt drin, und deswegen wird es den Mieterinnen und Mietern, aber auch den Käuferinnen und Käufern zu wenig bringen bei den krassen Steigerungen, bei den Immobilienkaufpreisen, aber eben auch bei den Mieten.
So Kühn gegenüber unserem Hauptstadtstudio. In allen Bereichen hätte es viel mehr gebraucht als die jetzt beschlossenen Maßnahmen. Er fordert daher:
Mietobergrenzen einführen, sagen nicht nur die Neuvertragsmieten betrachten, sondern auch die Bestandsmieten, den Betrachtungszeitraum bei den Mietspiegeln eben nicht nur auf 6 Jahre, sondern auf 10 Jahre ausweiten, weil gerade in den letzten 6 Jahren die großen Mietsteigerungen waren, und dann ganz dringend eine Baugesetzbuchnovelle aufs Gleis setzen, die am Ende wirklich auch der Spekulation mit Boden im wahrsten Sinne den Boden selbst entzieht.
Immobilien- und Eigentümerverbände kritisieren die Einigung aus anderer Perspektive. So lässt beispielsweise Kai Warnecke, Präsident der Interessengemeinschaft Haus und Grund, gegenüber unserem Hauptstadtstudio kein gutes Haar an den gefundenen Kompromissen.
Das Paket im Koalitionsausschuss ist maßlos enttäuschend. Die Bundesregierung setzt die Politik der Pseudo-Maßnahmen fort. Hier wird keine Wohnungspolitik gemacht, sondern Klientelpolitik der SPD. Mehr ist es leider nicht.
Eine Verlängerung der Mietpreisbremse sei der falsche Weg. So würden Vermieter bestraft, obwohl die Länder es versäumt hätten, genug bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Um mehr Bauland zu aktivieren, wollen die Koalitionäre die Deutsche Bahn zudem dazu bringen, zukünftig Liegenschaften aus dem Bundeseisenbahnvermögen verbilligt zu verkaufen, um damit mehr bezahlbaren Wohnungsbau zu schaffen. Doch ob und wenn ja, wie viele Liegenschaften die Bahn zur Verfügung hat, ist unklar. Die Details der Koalitionsbeschlüsse werden derzeit geprüft, heißt es von einer Bahnsprecherin.
Es war ein Event mit weltpolitischen Folgen. Das paneuropäische Picknick, das heute vor 30 Jahren an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich stattfinden sollte. Hunderte DDR-Bürger waren der Einladung sozusagen gefolgt und nutzten die wenigen Stunden, in denen die Grenze geöffnet wurde, zur Flucht in den Westen. Nur wenige Wochen später öffnete Budapest die Grenze permanent. Die Folge: auch die Berliner Mauer war nicht mehr zu halten. Kanzlerin Merkel dankte heute der ungarischen Regierung und damit einem schwierigen Partner, nämlich Viktor Orbán. Andrea Beer dazu.
Wir haben gefeiert, aber auch gearbeitet. Das sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Nach einem ökumenischen Gottesdienst am Vormittag führte er bilaterale Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auf einer Pressekonferenz lobten beide anschließend erneut den Mut der ungarischen Bürger und damaligen Regierung. Merkel bedankte sich.
Für die Kombination aus einem historischen Gedenken und einem Blick in die Zukunft Wir alle mussten lernen, dass in den 30 Jahren nach der Wiedervereinigung Europas die Probleme auf der Welt nicht abnehmen.
Das paneuropäische Picknick vor 30 Jahren sei ein Weltereignis geworden, so Merkel, und betonte, nationales Wohl hänge immer auch vom europäischen Gemeinwohl ab. Merkel und Orbán unterstrichen auch die engen wirtschaftlichen Beziehungen heute, etwa im Bereich der Digitalisierung oder der Rüstungskooperation. In der europäischen Flüchtlingspolitik liegen Merkel und Orbán über Kreuz. Doch unter anderem beim Bekämpfen von Fluchtursachen gäbe es Gemeinsamkeiten, so Merkel.
Das heißt nicht, dass wir nicht an einigen Stellen auch unterschiedliche Meinungen haben. Aber die bilateralen Beziehungen sind so, dass wir über diese Fragen offen reden können.
Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde bei der Migration einen neuen Start machen. Wie dieser genau aussehen soll, blieb allerdings unklar. Deutlicher wurden die Gottesdienstteilnehmer des deutsch-ungarischen Jugendwerks. Das Gebet einer jungen Deutschen beim Gottesdienst in der evangelischen Kirche am Vormittag klang so.
Auch heute sind Menschen auf der Flucht, wie damals vor 30 Jahren. Bitte nimm sie in deine schützenden Hände. Lass die Grenzen durchlässiger werden und auch die Grenzen in unseren Herzen verschwinden.
Auf die heutigen ungarischen Grenzanlagen angesprochen, sagte Ungarns Ministerpräsident Orbán, Ungarn verteidige die Südgrenze Europas, dass Deutsche weiter frei und in Sicherheit leben könnten. Nach den Demokratiedefiziten in Ungarn gefragt, sagte er, Meinungen, die die ungarische Demokratie verurteilen, halten wir für politische Vorurteile. Es sind keine Fakten und deswegen beachten wir sie meist nicht. Aber wir nehmen zur Kenntnis, dass politische Meinungsunterschiede zur europäischen politischen Debatte gehören. Kommen Sie nach Ungarn und schauen Sie sich hier um. Horst Telcsik hat das gestern und heute im westungarischen Sopron getan. Der langjährige Berater des verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl war vor 30 Jahren eng in die Ereignisse rund um das Picknick eingebunden. Damals baute Ungarn Grenzanlagen ab. Nun setzt das Land auf Abschottung. Horst Telcsik über Viktor Orbán.
Vielleicht hilft das vor allem auch Premierminister Orbán, sich daran zu erinnern, welche Perspektive damals sein eigenes Land und Europa bekommen hat und dass das nur durch Entspannung, Dialog, Zusammenarbeit möglich wurde, und zwar aller.
Bei den Feiern in Sopron machten Orbán und Merkel ihre unterschiedlichen Standpunkte deutlich, drückten aber auch gegenseitige Wertschätzung aus. Orbán sagte, er ziehe vor der Spitzenpolitikerin Merkel den Hut. Sie habe viel für die europäische Einigung getan und genieße die Wertschätzung der gesamten ungarischen Nation. Es war in Sopron also nicht der Tag offener gegenseitiger Kritik zwischen Orbán und Merkel. Und die Kanzlerin spannte den Bogen so.
Die Inspiration der Vergangenheit, der Erfolg zu wissen, Veränderung kann etwas Gutes bedeuten, der inspiriert uns auch, die Probleme der Zukunft beherzt anzupacken.
Ein Jahr ist schon wieder rum, Zeit für alle Gamer und Interessierten wieder nach Köln zu pilgern, denn heute Abend wurde die Gamescom für das Fachpublikum eröffnet, die weltweit größte Messe für Computerspiele. Rund 1500 Fans wurden in der Kölner Messe erwartet, als heute Abend die ersten Entwickler ihre Neuheiten vorstellten. Anlass für uns, mal einen Blick in die Branche zu werfen, gemeinsam mit Tankred Schipanski von der CDU. Er ist digitalpolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion im Bundestag. Und ich habe ihn zuerst gefragt, welche Bedeutung hat die Games-Industrie mittlerweile eigentlich weltweit?
Na, das ist eine Branche, die stetig wächst, immer zunimmt. Das Alter der Spieler wird durchschnittlich immer älter. Es werden immer mehr Spiele produziert. Und mit Blick auf Innovation und Auswirkungen auf andere Wirtschaftsbereiche wie die Filmwirtschaft, Architektur, die Baubranche, Mobilität, Bildung, Gesundheit oder Pflege nimmt natürlich diese Game-Branche immer weiter zu.
Der Umsatz ist nach Angaben des Branchenverbands Game im vergangenen Jahr auf 4,4 Milliarden Euro gestiegen. Allerdings sank der Anteil deutscher Unternehmen daran und beträgt jetzt nur noch 4,3%. Wie kommt das?
Ja, es ist eine Branche oder eine Entwicklung, die wir erstmal so zur Kenntnis nehmen müssen. Welche Ursachen das jetzt hat, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wir haben 614 Unternehmen in Deutschland, die Spiele entwickeln, die Games vertreiben. Wir haben einen deutschen Game-Markt, der um 9% wächst. Wir haben 34 Millionen Menschen, die regelmäßig Computer- oder Videospiele machen. Und von daher, denke ich, ist es eine Branche, die eigentlich im Aufwind ist.
Aber im internationalen Vergleich auf dem, Abstellgleis ist vielleicht übertrieben, aber man muss Verluste hinnehmen.
Man muss Verluste hinnehmen und von daher haben wir auch dreimal oder viermal im Koalitionsvertrag die Gamebranche ausdrücklich genannt und haben uns politisch darauf verständigt, die Game-Industrie in Deutschland zu fördern, um sie wettbewerbsfähig zu halten und insbesondere auch im europäischen Vergleich ein Level-Playing-Field zu gestalten.
Aber im Haushaltsentwurf für 2020 ist diese langfristige Förderung, auf die sich Union und SPD geeinigt hatten im Koalitionsvertrag, nicht mehr enthalten. Verkehrsminister Scheuer von der CSU, der ist ja für die Games-Branche zuständig, der wird morgen in Köln zur Gamescom erwartet, so wie Sie auch, Herr Schipanski, wie Sie es mir gesagt haben gerade eben. Muss sich die Branche auf schlechte Nachrichten einstellen in dem Punkt?
Also ich war, glaube ich, genau wie die Branche sehr überrascht, dass im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für den Haushalt 2020 der Haushaltstitel faktisch nicht fortgeführt wurde. Das Parlament hat im letzten Jahr für den Haushalt 2019 in seiner Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für das Haushaltsjahr 2019. Das sind Mittel, die übertragbar sind, auch nach 2020 mitgenommen werden können. Aber selbstverständlich haben wir als Parlamentarier der Großen Koalition erwartet, dass es auch 2020 einen signifikanten Titelansatz gibt. Das hat die Bundesregierung in ihrem Haushaltsentwurf leider nicht vorgesehen.
Wie kommt das? Wie ist das zu erklären?
Das muss man den Minister fragen. Ich bin da sehr, oder die Digitalpolitiker der Großen Koalition sind da ein ganzes Stück überrascht gewesen.
Er gehört ja Ihrer Schwesterpartei an, Herr Scheuer, ne?
Ja, aber Andi Scheuer hat ja bereits in dem letzten Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 diesen Auftrag aus dem Koa-Vertrag im Regierungsentwurf nicht enthalten gehabt. Da haben wir also parlamentarisch nachsteuern müssen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages da parlamentarisch nachsteuern und einen Titelansatz für 2020 vorschlagen.
Weshalb muss der Steuerzahler eine Branche finanzieren, die sich nicht von selbst halten kann?
Ich würde nicht sagen, dass ich die Game-Branche nicht von selbst halten kann, sondern es ist eine Wachstumsbranche. Und wenn wir auf andere Länder schauen, die eben aktiv ihre Game-Branche unterstützen, geht es, glaube ich, darum, eben dieses Level-Playing-Field zu schaffen. Und diese digitalen Spiele sind wirklich ein entscheidender Treiber für Innovation. Ich hatte schon angedeutet, es geht hier um Bereiche wie künstliche Intelligenz und es geht um eine Treiberstellung für andere Wirtschaftsbereiche. Die Filmwirtschaft, die Architektur, aber auch die Baubranche sind alles Branchen, die davon inspiriert werden, wo die Game-Industrie ganz einfach Vorreiter ist. Und damit ist das auch eine indirekte Förderung für diese ganzen anderen Wirtschaftsbereiche.
Das heißt, weil andere Länder Subventionen gewähren, müssen wir das auch tun. Ich dachte, die Bundesregierung wäre angetreten, Subventionen eher abzubauen.
Nein, es geht nicht um die Bestellung von Subventionen, sondern es geht einfach um Förderung von Innovation. Das macht das Bundesbildungsministerium, das Bundesforschungsministerium mit verschiedensten Innovationsprogrammen. Wir gründen Agenturen für Sprunginnovation und so weiter. Und wir halten diese Game-Branche für so wichtig im Bereich der Innovation, dass wir sagen, auch diese Branche soll hier eine entsprechende Förderung erhalten und ein direkter Ausschluss, glaube ich, auch für unsere Bildungspolitik durch diese Game-Branche werden die sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Technik, Naturwissenschaften, gestärkt. Junge Leute werden begeistert zum Programmieren und somit tragen gerade die sogenannten Serious Games entscheidend auch zur digitalen Bildung bei.
Das hört sich ja alles ganz wunderbar an, Herr Schipanski, aber es gibt natürlich auch eine negative Seite. Es sind auch Probleme damit verbunden. Stichwort Spielsucht. Wie groß ist die Gefahr und welche Überlegungen gibt es, dem entgegenzuwirken?
Also ich glaube, wir haben sehr strenge Vorschriften, was Spielregulierung betrifft. Das ist im Primären eine Fragestellung der Bundesländer. Es ist also Länderrecht, wenn wir an Automatenwirtschaft oder Automatenspiele und Ähnliches denken. Und denke, dass wir probieren, gerade bei den Computer- und Videospielen, doch relativ, möchte ich sagen, darauf auch zu achten mit entsprechenden Präventionsprogrammen oder Ähnlichem. Aber die Spiele, die eigentlich beliebt sind oder die auch in Deutschland auf Platz 1 sind, wenn das die FIFA-Spiele sind oder Ähnliches, kann ich mir eigentlich einen direkten Suchtfaktor hier nicht vorstellen.
Tankred Schipanski war das, digitalpolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion im Bundestag. Herr Schipanski, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön.
Sie hören das Journal von Mitternacht in Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.30 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Zum ersten Mal holt die Bundesregierung Kinder von deutschen IS-Anhängern in die Bundesrepublik zurück. Claudia Plass.
4 Kinder von IS-Anhängern sind in deutscher Obhut. Mitarbeiter des deutschen Generalkonsulats in Erbil nahmen sie am Mittag an der irakisch-syrischen Grenze in Empfang. Das bestätigte das Auswärtige Amt dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Kinder würden nun an die Angehörigen übergeben und nach Deutschland geflogen. Außenminister Maas, SPD, zeigte sich erleichtert. Es sei erfreulich, sagte er in Berlin, dass 4 deutsche Kinder, die sich bisher in Nordsyrien in Gewahrsam befunden hätten, heute das Land haben verlassen können. Bei den Kindern handelt es sich um Kleinkinder, 3 Waisen und ein krankes Mädchen. Sie hatten in einem syrischen Flüchtlingslager gelebt. Deren Unterbringung sei alles andere als optimal, so Maas. Er betonte, letztendlich könnten sie auch nicht für die Taten ihrer Eltern verantwortlich gemacht werden. Deshalb wolle man dort helfen. In jedem Einzelfall müssten nun schwierige Fragen beantwortet werden zur Identität und zur Organisation ihrer Ausreise. Die Bundesregierung, so Maas, arbeitet zudem unter schwierigen Bedingungen daran, weitere Kinder von IS-Kämpfern nach Deutschland zu holen. Schon länger wird in Deutschland über die Rückkehr von IS-Kindern diskutiert. Die Bundesregierung hatte zunächst darauf verwiesen, dass es in Syrien derzeit keine deutsche diplomatische Vertretung gebe. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte im Juli entschieden, dass die Regierung Angehörige von IS-Kämpfern zurückholen müsse.
Die Crew des Rettungsschiffs Open Arms hat das Angebot der spanischen Regierung abgelehnt, die Baleareninseln anzufahren. Lisa Weiß.
Algeciras, Menorca, Mallorca oder doch der Hafen von Lampedusa, wo die rund 100 Migranten vom Seenotrettungsschiff Open Arms von Bord gehen werden, ist immer noch nicht klar. Die Open Arms liegt derzeit in Sichtweite der Insel Lampedusa, doch Italien verweigert weiterhin die Einfahrt in den Hafen. Bereits gestern hatte die spanische Regierung den Hafen von Algeciras in der Nähe von Gibraltar angeboten. Das würde aber noch einmal eine Fahrt von mehreren Tagen übers Mittelmeer bedeuten und sei zu weit für die verzweifelten Menschen, so die NGO Proactiva Open Arms. Nun hat die spanische Regierung mitgeteilt, man habe der NGO angeboten, die Open Arms könne den für sie nächsten spanischen Hafen anlaufen. Die Migranten würden dann auf 6 europäische Länder aufgeteilt. Auf das Angebot habe man aber noch keine klare Antwort der NGO erhalten, so die Regierung. Proactiva Open Arms würde weiterhin die Menschen am liebsten in Lampedusa an Land gehen lassen, denn auch der nächste spanische Hafen ist rund 1000 Kilometer entfernt. Wenn man nach Spanien fahren müsse, müssten Italien und Spanien die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, damit diese Menschen endlich in einem sicheren Hafen an Land gehen dürfen, so die NGO in einer Mitteilung. Medienberichten zufolge will Proactiva, dass die Menschen für die Überfahrt an Bord eines schnelleren Schiffes dürfen, um auch schneller an Land zu kommen.
Frankreichs Staatspräsident Macron hat bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Putin in der Mittelmeerresidenz von Brégançon Druck in der Ukraine-Krise ausgeübt. Sabine Wachs.
Im Ukraine-Konflikt wollen Macron und Putin über eine Wiederaufnahme des sogenannten Normandie-Formats diskutieren, Frankreich, Russland, die Ukraine und Deutschland wieder an einen Tisch holen. Mit dem neuen ukrainischen Präsidenten habe sich das Verhältnis zu Russland gewandelt, sagte Emmanuel Macron. Es gebe nun eine Chance für Frieden in der Ukraine. Beide Präsidenten zeigten sich optimistisch, dass ein solches Treffen in den kommenden Wochen stattfinden könnte. Allerdings müssten konkrete Ergebnisse in Aussicht gestellt werden können, erklärte Russlands Präsident Putin. Unruhig zeigte sich Macron über die Situation in der syrischen Provinz Idlib. Er mahnte seinen russischen Kollegen, sich beim syrischen Machthaber Bashar al-Assad für die Einhaltung der Waffenruhe einzusetzen. Putin betonte seinerseits, Russland unterstütze die syrische Regierung im Kampf gegen Terroristen. Nach dem kurzen Statement der beiden Präsidenten ist klar, dass es viele Konfliktpunkte zu diskutieren gibt, unter anderem die Haltung Russlands zum aufgekündigten INF-Abrüstungsvertrag zu atomaren Mittelstreckenraketen oder das aktuelle gewaltsame Vorgehen der russischen Regierung. Gegen Demonstranten bieten Zündstoff. Trotz allem betonte Frankreichs Präsident Macron immer wieder, wie wichtig eine respektvolle Beziehung zwischen Frankreich und Russland und auch zwischen der EU und Russland sei. Russland, so Macron, ist ein Teil Europas. Das Treffen der beiden Präsidenten findet nur wenige Tage vor dem G7-Gipfel im französischen Biarritz statt. Seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 durch Russland hatten die 7 großen Industrienationen Russland aus der Gruppe ausgeschlossen.
Rund 2 Wochen nach dem Ende des INF-Abrüstungsvertrags haben die USA eine Mittelstreckenrakete getestet. Martin Ganselmeier.
Der Test einer konventionellen Mittelstreckenrakete sei bereits am Sonntag erfolgt, teilte das US-Verteidigungsministerium mit, und er sei erfolgreich verlaufen. Die landgestützte und nicht atomar bestückte Rakete sei von der San Nicolas-Insel vor der kalifornischen Küste abgefeuert worden. Nach mehr als 500 Kilometern Flug habe die Rakete ihr Ziel exakt getroffen, so das Pentagon. Die durch den Test gewonnenen Daten und Erfahrungen sollen nun in die Entwicklung künftiger Mittelstreckenwaffen einfließen. Ein solcher Test wäre unter dem mehr als 30 Jahre gültigen INF-Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland verboten gewesen. Die Trump-Regierung war jedoch Anfang August aus dem Abkommen ausgestiegen. Schon die Obama-Regierung hatte Russland immer wieder Verstöße gegen den Abrüstungsvertrag vorgeworfen. Außerdem stört die US-Regierung, dass sich Länder wie China und Indien nicht an einem Verbot von Mittelstreckenraketen beteiligen wollen. Kritiker befürchten nun ein neues Wettrüsten bei Mittelstreckenraketen. Dies würde vor allem die Sicherheit Europas bedrohen. US-Verteidigungsminister Mark Esper betonte jedoch, die US-Regierung wolle die neuen Mittelstreckenraketen nicht in Europa, sondern in Asien stationieren.
Das Feuer, das die Insel Gran Canaria seit Samstag im Griff hat, ist weiter außer Kontrolle. Mark Dugge.
Der Waldbrand auf Gran Canaria ist weiterhin außer Kontrolle. Nach letzten Informationen ist bereits eine Waldfläche von 6000 Hektar verbrannt. Rund 9000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Einsatzkräfte halten es allerdings für möglich, dass am Abend weitere Gemeinden evakuiert werden müssen. Die Feuerwehr versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. Am Nachmittag ging sie vor allem gegen die rechte Flanke des Feuers vor, die den Naturpark Tamadaba bedroht. Die linke Flanke des Feuers soll weitgehend unter Kontrolle sein. Mit einem Großaufgebot an Löschflugzeugen und Helikoptern kämpfen rund 1000 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Sie lodern teils bis zu 50 Metern hoch. Der spanische Landwirtschaftsminister Planas ist nach Gran Canaria gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er versprach für morgen 4 weitere Löschflugzeuge. Die Wetterbedingungen stimmen die Feuerwehrleute allerdings optimistisch. So sollen die Temperaturen in den kommenden Stunden deutlich fallen. Außerdem soll die Luft feuchter werden. Wenn auch der Wind nachlassen sollte, könnten die Löscharbeiten schneller vorankommen.
Zur Börse. Der Dow Jones in New York legt um 1% auf 26.135 Punkte zu. Der Nasdaq gewann 1,5% hinzu. Und jetzt alles von der Börse in Frankfurt am Main von Jan Platte.
Im Übernahmekampf um den Münchner Lichtkonzern Osram bleibt es spannend. Angeblich wollen zwei amerikanische Finanzinvestoren ihr Angebot erhöhen, wenn der österreichische Chipkonzern AMS formal sein Angebot vorlegt. Mit dem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hat die Aktie von Osram im abendlichen Handel etwas gewonnen. Bei der Restaurantkette Vapiano sind erstmal einige Hoffnungen zerstoben. Ein Deal in den USA ist geplatzt, der Chef nimmt überraschend den Hut. Da gibt es am Mittwoch bei der Hauptversammlung viel Diskussionsbedarf. Heute ist die Aktie von Vapiano um fast 7% gefallen. Seit dem Börsengang ging es immer weiter runter, von ehemals 23 Euro auf nun rund 4 Euro. Unter anderem wurden zu schnell zu viele neue Filialen eröffnet, die sich nicht rechnen. Zu den Gewinnern im DAX gehörten heute die Deutsche Bank, der Chipkonzern Infineon oder der Pharma- und Chemiekonzern Bayer. Der DAX hat heute mehr als 1% zugelegt auf 11.715 Punkte. Zum einen macht der amerikanische Präsident Donald Trump per Twitter weiter Druck auf die US-Notenbank, den Zins mindestens um 1 Prozentpunkt zu senken. Dann würde es der US-Wirtschaft noch besser gehen und die Weltwirtschaft würde deutlich und schnell verbessert werden. Gut für alle. Ende Zitat Trump. Und aus Sicht von Estlands Notenbankchef muss die Europäische Zentralbank die Geldpolitik weiter lockern. Grund ist die schwache Inflation.
Mittlerweile ist es 23.38 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk. Noch nie hat sich Annegret Kamp-Karrenbauer in einem Einsatzgebiet der Bundeswehr aufgehalten. Heute ist sie nach Jordanien gereist, wo sich deutsche Soldaten an der Bekämpfung der Terrororganisation IS beteiligen. Zweite Station der Reise der neuen Verteidigungsministerin, der Irak. Mitgereist ist mein Kollege Klaus Remme. Ihn habe ich vor der Sendung auf dem jordanischen Militärstützpunkt Al-Asraq erreicht. Meine erste Frage an ihn: Wie hat sich Kamp-Karrenbauer denn nach ihren politischen Gesprächen dort geäußert?
Also sie ist heute Morgen um 6:30 deutscher Zeit, ein langer Tag für die Verteidigungsministerin, um 6:30 deutscher Zeit aus Berlin losgeflogen, hat zunächst politische Gespräche geführt in Amman. Das alles, muss man vielleicht noch mal in Erinnerung rufen, ist Neuland für diese Verteidigungsministerin. Nicht nur, was diese Einsatzreise zu den Bundeswehrsoldaten angeht, sondern überhaupt. Sie war noch nie in dieser Region. Im Mittelpunkt der Gespräche steht das große Thema dieser Reise, nämlich das bevorstehende Mandatsende der Anti-IS-Koalition und des Beitrags, den die Bundeswehr dafür leistet, 31. Oktober. Und wir wissen alle um den Dissens in der Bundesregierung. Die SPD sagt, dann ist Schluss, und die Union sagt, dann geht es möglichst weiter.
Bevor wir dazu nochmal kommen, die Frage, wie sieht denn der deutsche Beitrag bei der Bekämpfung des sogenannten Islamischen Staats eigentlich aus?
Es gibt unterschiedliche Komponenten, und in Jordanien, erste Station der Reise, geht es um, ich sage mal, die militärisch härtere Variante. Hier sind die Bundeswehr Tornados stationiert und das Tankerflugzeug. Die Tornados sorgen für Aufklärungsbilder im Kampf gegen den sogenannten IS in Irak, in Syrien, dies schon seit einiger Zeit. Der Einsatz, wie gesagt, ist politisch umstritten. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich gerade das Kampfflugzeug, die Maschinen der Bundeswehr, zeigen lassen, auch sicherlich etwas Neues für sie, und hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie eindeutig der Meinung ist, dass Deutschland sich auch im Rahmen der Koalition als Partner weiter engagieren sollte. Von dem jordanischen Außenminister Safadi war offenbar das Gleiche zu hören. Sie sagte, seine Schilderungen bestärken mich in diesem Eindruck, und den nehme ich mit in die Diskussion nach Deutschland. So lange muss sie nicht warten, Herr Heckmann, denn mit im Gefolge sind 4 Parlamentarier, 4 Bundestagsabgeordnete, und ich habe noch nie erlebt, dass es 2 von einer Partei waren. So ist es diesmal. 2 Sozialdemokraten sind an der Seite der Verteidigungsministerin.
Sie haben es gerade gesagt, Klaus Remme, im Bundestag steht im Herbst die Frage an, ob der Einsatz der Bundeswehr verlängert werden soll oder nicht. Innerhalb der SPD gibt es wachsende Vorbehalte. Da wird argumentiert, es sei ja auch mal an der Zeit, einen Einsatz auch mal zu beenden. Was ist dran an dieser Argumentation?
Ja, so ist es. So argumentieren die Sozialdemokraten. Außerdem können sie mit Recht darauf verweisen, dass in dem bestehenden Mandatstext bereits festgehalten wurde, dass am 31. Oktober Schluss ist. Denn die Diskussion darüber, wie viel Sinn es macht, weiterzumachen, die hatten wir schon vor einem Jahr. Da schon damals hieß es von Seiten der damals amtierenden Verteidigungsministerin, ja, der IS ist in der Fläche besiegt, aber es besteht eine latente Gefahr, auch eine Terrorgefahr. Und dieses Argument, das hören wir jetzt wieder. Die Sozialdemokraten im Moment, Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, hat sich ja in der Sondersitzung des Bundestages aus Anlass der Vereidigung der Verteidigungsministerin ganz klar positioniert. Und er hat gesagt, wir werden diesen Beitrag beenden. Jetzt sagt der außenpolitische Sprecher der SPD, ja, wie vereinbart es dann Schluss, es sei denn, es gibt neue Argumente. Und diese Argumente, die, so ist es die Sicht von Kramp-Karrenbauer, die gilt es jetzt zu finden in diesen Tagen, wenn die Delegation nicht nur in Jordanien ist, sondern auch beim zweiten Teil der Komponente im Irak, wo es darum geht, die irakischen Streitkräfte auszubilden.
Letzte Frage, es war eine Premiere für Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin. Wie trittsicher ist sie aufgetreten?
Also man merkt deutlich, dass sie neu im Amt ist, das ist keine Frage. Wen wundert's? Wie sie sagte es selbst, es ist meine erste Einsatzreise in den Irak. Sie hat sich durch Briefings vorbereitet, sie hat sich durch viel Lesestoff praktisch eingearbeitet in die Thematik. Aber wenn man dann da ist und man steht auf diesen Flugfeldern, man muss die Statements abgeben, dann merkt man, Annegret Kramp-Karrenbauer ist vorsichtig. Ihre Statements sind kurz, 2-3 Minuten, und Nachfragen waren heute an einer Stelle erlaubt. Da gab es sicherlich überhaupt keine Fehltritte. Sie hat dafür argumentiert, diesen Einsatz zu verlängern. Deshalb ist sie hier.
Vor wenigen Jahren erst ist der türkische Präsident Erdogan gegen kurdische Politiker und Amtsträger vorgegangen. Schon damals wurden Dutzende Bürgermeister ihres Amtes enthoben. Jetzt scheint sich das Ereignis zu wiederholen. 3 Bürgermeister aus der Kurdenregion wurden abgesetzt. Der Vorwurf, angebliche Terrorpropaganda. Christian Butker hat dazu.
Unruhe im Südosten der Türkei. Hunderte Menschen sind in der kurdisch geprägten Stadt Diyarbakir auf die Straßen gegangen und protestieren. Die Polizei weist die Menge an, auseinanderzugehen. Doch die brüllt im Chor, wir werden siegen durch unseren Widerstand. Dann geht die Polizei mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Der Friseur Serhat Yildirim schüttelt den Kopf. Ich stehe hier vor meinem Laden, so zeige ich meinen Protest. Die Situation ist schlecht. Unser gewählter Bürgermeister wurde durch jemand anderen ersetzt. Dieser andere ist der Gouverneur der Provinz. Ein Mann, der nicht vom Volk gewählt, sondern von Staatspräsident Erdogan ernannt wurde. Er wird von nun an die Geschäfte des Bürgermeisters übernehmen. Auch in den kurdisch geprägten Provinzhauptstädten Mardin und Van übernahmen Gouverneure die Geschäfte der Bürgermeister. In Van zum Beispiel nagelte das neue Stadtoberhaupt als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Porträt von Erdogan an die Wand. Die drei jetzt entmachteten Bürgermeister sind Mitglieder der zweitgrößten Oppositionspartei, der prokurdischen HDP, und allen dreien wird derselbe Vorwurf gemacht. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Terrorunterstützung ermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Innenministeriums. Sie sollen unter anderem Beerdigungen von Mitgliedern der verbotenen kurdischen PKK besucht haben. Für Selçuk Mizrakli, den gewählten Bürgermeister Diyarbakır, markiert das ein neues Kapitel in der Türkei. Wie das Erdbeben vom 17. August 1999, das als das tödlichste Erdbeben in der Geschichte bezeichnet wird, so wird dieses Ereignis als das Erdbeben vom 19. August in Bezug auf die politischen und demokratischen Werte und die Rechtsstaatlichkeit der Türkei in die Geschichte eingehen. Die Amtsenthebungen kamen sogar mit Ankündigung. Ende letzten Jahres versprach Erdogan, dass er Politiker der Oppositionspartei HDP absetzen werde, wenn sie bei den Kommunalwahlen im März an die Macht kommen würden. 5 Monate nach den Wahlen machte er nun seine Drohung wahr. Für die Bürger der betroffenen Städte ist das wie ein Déjà-vu. Bereits vor 3 Jahren ließ die Regierung Erdogan in mehr als 90 meist kurdisch geprägten Gemeinden die gewählten Bürgermeister absetzen und stellte die Kommunen unter Zwangsverwaltung. In Diyarbakır erinnert sich Firat Duzgun, ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, noch gut daran. Es war genauso wie heute. Wir sind aufgewacht und das Rathaus war von Polizisten verbarrikadiert. Heute wurden sogar wir Mitarbeiter von der Polizei verhört. Wie jeden Morgen rollte der nun abgesetzte Bürgermeister Mizrakli im Dienstwagen zum Rathaus an. Dort informierten ihn Polizisten, dass er seines Amtes enthoben sei. Mizrakli versuchte zu protestieren. Ich habe eine Nachricht auf meinem Schreibtisch hinterlassen. Da habe ich geschrieben, dass die Entscheidung unrechtmäßig ist, dass sie gegen den Willen der Wähler verstößt und deswegen auch im Widerspruch steht zur Demokratie, zur Verfassung und zu unseren Gesetzen. Das Rathaus musste Mizrakli dann verlassen. Auch der Dienstwagen wurde ihm abgenommen. Er ging zu Fuß nach Hause. Ihn und seine Amtskollegen erwarten als nächstes Gerichtsverfahren. Allen dreien drohen mehrere Jahre Haft.
Was passiert, wenn Großbritannien Ende Oktober ohne Vertrag aus der EU austritt? Die britische Regierung hat dazu ein Papier verfasst, das drastische Konsequenzen voraussieht. Was nicht geplant war, dieses Papier hat die Öffentlichkeit erreicht. Die Aufregung darüber in Großbritannien ist gewaltig und die Regierung, die übt sich jetzt in Schadensbegrenzung. Mehr dazu von Fried Bettmeurer.
Erst war es Michael Gove, der Minister, der für einen möglichen No-Deal zuständig ist, der die Veröffentlichung des geheimen Berichts kommentierte. Dieses Dokument, über das die Sunday Times berichtete, war ein Versuch aus der Vergangenheit herauszufinden, was die schlimmstmöglichen Folgen wären. Der Zweck war, dass wir sie damit dann entschärfen können. Und wir haben entsprechende Maßnahmen ergriffen. Das Papier über die Folgen, wenn Großbritannien ohne Vertrag knall auf Fall die EU verlässt, ist also ein authentisches Regierungsdokument, aber angeblich veraltet. Verschiedene Medien widersprechen heute. Genau dieser Text sei erst vor 4 Wochen Grundlage von internen Erörterungen in der Regierung gewesen und es beschreibe ein realistisches Szenario, nicht den Worst Case. Premierminister Boris Johnson will Mitte der Woche nach Berlin und Paris reisen. Angesichts der beschriebenen drohenden Folgen für die Lebensmittel- oder Benzinversorgung in Großbritannien dürfte man dort jetzt umso mehr Zweifel haben, ob Johnson sein No-Deal-Pokerspiel wirklich durchziehen kann. Johnson selbst stellte heute klar:
Now I'm not going to suggest that there won't be, as I said, on the steps of Downing Street. There may well be bumps in the road, but we will be ready.
Ich sage nicht, dass nicht einige Unebenheiten auf der Straße vor uns liegen. Ich bin zuversichtlich, dass die EU ihre Haltung noch verändern wird. Wir müssen uns aber in der Zwischenzeit für einen Ausstieg ohne Vertrag bereit machen.
We have to get ready for a no-deal outcome.
Der Verband der britischen Spediteure zeigte sich überrascht, dass anders als von der Regierung dargestellt schon am Tag 1, also am 1. November, erhebliche Staus um Dover und Calais drohen. Der britische Industrieverband sieht für seine Mitglieder dagegen das größere Problem, dass Liefer- und Produktionsketten erschwert werden. Die Generaldirektorin Caroline Fairbairn.
I think we have become more prepared for the short-run disruption.
Ich glaube schon, dass wir uns auf Störungen am Beginn ganz gut vorbereitet haben. Aber ein No-Deal würde langfristig unsere Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Ein Vertrag zwischen der Regierung und der EU muss Priorität haben.
And that a deal is the number one priority.
Beobachter halten die Gefahr eines No-Deal-Brexits mittlerweile für groß, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Labour-Chef Jeremy Corbyn will Anfang September Johnson mit einem Misstrauensvotum zu Fall bringen, hat aber im Moment keine Mehrheit für sich selbst. Wenn die Abgeordneten es ernst meinen und den No-Deal-Crash verhindern wollen, dann werden sie diese unverantwortliche Regierung abwählen. Ich will diesen No-Deal verhindern und dafür sorgen, dass das Volk selbst über seine Zukunft entscheidet. Gemeint ist damit ein neues Referendum. Bis zum 31. Oktober ist das nicht mehr möglich. Erwartet wird in den kommenden Wochen wieder ein Hauen und Stechen im Unterhaus, wie es in der Brexit-Saga weitergehen soll.
Rund 25.000 Personen, so viele stehen auf Listen, die Rechtsextreme zusammengestellt haben sollen und die Sicherheitsbehörden beschlagnahmt haben. Namen von Personen, die womöglich im Fall der Fälle interniert oder sogar ermordet werden sollten. Ein Journalist und Aktivist hat das Bundeskriminalamt auf Herausgabe dieser Listen verklagt, doch das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat das Verfahren jetzt eingestellt. Mehr zu dem Fall von Andrea Bonhagen.
Der Journalist Arne Semsrott vom Internetportal Frag den Staat fand es schon vor einem Jahr falsch, dass Menschen, die auf rechten Listen stehen, darüber nicht informiert werden. Er wollte das ändern und schaltete den Rechtsanwalt Raphael Thomas ein. Der erklärt:
Ich stelle mir selbst vor, ich würde nicht wissen, ob ich auf der Liste stehe oder nicht. Darüber hätte ich ganz gerne Klarheit. Im Übrigen auch darüber, und das ist Aufgabe des BKAs, wie gefährlich das ist, auf einer solchen Liste zu stehen.
Das BKA gibt offiziell folgende Einschätzung zu den Listen.
Es handelt sich nicht um Feindes- oder Todeslisten. Nach eingehender Prüfung jeder einzelnen Datensammlung liegen derzeit grundsätzlich keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die aufgelisteten Personen konkret gefährdet sind. Im Bereich der politisch motivierten Kriminalität werden häufig Informationen über den politischen Gegner gesammelt. Auch das sogenannte Outing, das heißt die Veröffentlichung, wer der politische Gegner ist, ist gängige Praxis.
Semsrott geht es um die Listen der rechtsextremen Gruppe Nordkreuz. Das sind einmal 24.500 Menschen, die in einer gehackten Kundenkartei eines Internetshops standen. Dort kann man gestreifte Hosen, Punk-CDs, pinke Haarfarbe oder Aufkleber gegen Rassismus kaufen. Auf einem rechten Portal heißt es fälschlicherweise, die Namen auf der Liste seien Antifa-Mitglieder. Rechte Leser werden dazu aufgerufen, sie zur Raison zu bringen. Dazu kommen bei Nordkreuz noch weitere Namens- und Adresssammlungen. Ein Teil soll in einer gelben Mappe liegen. Insgesamt kommen noch einmal 500 Namen dazu. Die Adressen wurden aktualisiert. Zum Teil wurde Handschriftliches hinzugefügt. Arne Semsrott.
Ich weiß von einzelnen Betroffenen, ich weiß, dass Aktivistinnen, Flüchtlingshelferinnen, Journalisten auf diesen Listen stehen, die, wenn sie erfahren, dass sie auf diesen Listen sind, keine Hilfestellung bekommen.
Nach einem Jahr Schriftverkehr und Gerichtstermin erklärte sich nun das BKA für nicht zuständig. Zuständig sei der Generalbundesanwalt, dort laufe ein Verfahren. Semsrott erklärte heute deshalb den Rechtsstreit mit dem BKA für erledigt. Aber er gibt nicht auf.
Dann wenden wir uns als nächstes an den Generalbundesanwalt. Nicht nur an den, sondern auch an die Landeskriminalämter, denn offensichtlich sind auch die involviert.
Die Landeskriminalämter in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern entscheiden inzwischen anders als das BKA und informieren die Betroffenen. Vielleicht auch, weil sich mehr Menschen nach dem Tod von Walter Lübcke Sorgen machen. Lübcke wurde von einem Rechtsradikalen erschossen. Außerdem sind mehr Informationen über die Gruppe Nordkreuz bekannt geworden. Zum Beispiel, dass sie in großen Mengen Munition hortete und vorhatte, Leichensäcke zu bestellen. Der Kern der Gruppe soll hauptsächlich aus Menschen bestehen, die mit Waffen umgehen können. Ein Kriminalkommissar, SEK-Leute und Reservisten der Bundeswehr. Semsrott will erreichen, dass alle Bundesländer die Menschen informieren, die bei Nordkreuz verzeichnet waren.
Der Bericht war das von Andrea Bonhagen. Jetzt haben wir noch den Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitungen von morgen für Sie, zusammengestellt von Udo Stiel.
Guten Abend. Der Koalitionsausschuss hat getagt und entschieden, die sogenannte Mietpreisbremse soll bis 2025 gelten. In den Zeitungen wird deutlich, die Kommentatoren hatten mehr erwartet. Die Leipziger Volkszeitung schreibt von einem erwartbaren Signal zwei Wochen vor den Wahlen in Sachsen und Brandenburg. Obendrein wird hier und da an Schräubchen gedreht, um vorgeblich die Macht der Mieter zu stärken, etwa indem zu viel gezahlte Mieten für 2,5 Jahre rückwirkend zurückgefordert werden können. Aber warum nur 2,5 Jahre? Eine 5-Jahres-Frist würde keinen Vermieter überfordern. Offenbar ist die Angst vor der Empörung von Haus- und Grundbesitzern in der Koalition riesig. Die GroKo bleibe sich treu, heißt es im Kölner Stadtanzeiger dazu. Sie will keinem wehtun, schon gar nicht den großen Lobbyverbänden. Wer reichen Ghettos verhindern und lebenswerte, bezahlbare Städte haben will, muss mehr tun. Es muss mehr neu gebaut werden. Es braucht zusätzliches Bauland, für das es in den Peripherien überall Reserven gibt. Dafür brauchen die Kommunen mehr Planer, denn das Wohnangebot muss vor allem in Innenstädten auf intelligente Art vergrößert werden, damit die Lebensqualität nicht sinkt. Der Mannheimer Morgen sieht eine funktionierende und liefernde Koalition, allerdings unbemerkt, denn das werde vom Zustand der Parteien überlagert. Die Genossen werden bis Ende Oktober mit sich selbst zu tun haben, auf der Suche nach dem richtigen Kandidatenduo für den Parteivorsitz. Bei der Union sieht es nicht besser aus. Rutscht die Union mit den Wahlen tiefer in die Krise, bleibt das nicht ohne Folgen für das Regierungsbündnis. Von Desorientierung ist in der Freien Presse aus Chemnitz die Rede. Längst wird die CDU rechts von der AfD überholt und als fortschrittlich gelten die Grünen. Somit ist die GroKo derzeit ein Bündnis der Absteiger. Union und SPD müssen es aber nicht für immer bleiben. Sollten sich die neuen politischen Aufsteiger irgendwann entzaubern, könnten die alten Volksparteien ein Comeback feiern. Und die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe fassen für sich zusammen: Ideal ist die Konstellation aus CDU, CSU und SPD natürlich nicht. Aber was ist schon ideal in der Politik? Die GroKo war die beste Regierung, die die Umstände zugelassen haben. Und noch ein Blick nach Ungarn. Bundeskanzlerin Merkel hat dem Land für die Grenzöffnung vor 30 Jahren gedankt und beim Festakt in Sopron auch mit Regierungschef Orbán gesprochen. Der steht für eine rigide Flüchtlingspolitik, was die Fuldaer Zeitung in ihrem Kommentar aufgreift. Leider hat Merkel nicht mehr die Durchschlagskraft früherer Jahre, solche Politiker mit ihren extremen Positionen einzufangen und sie in einem für viele Seiten tragfähigen Kompromiss einzubinden. Und es ist kaum anzunehmen, dass sie das Herz ihres ungarischen Kollegen tatsächlich mit dem Hinweis erreicht hat, nationales Wohl hänge immer auch vom europäischen Gemeinwohl ab. Und die Süddeutsche Zeitung hält fest, Zäune, so scheint es, wachsen in Europa fast von alleine. Nur wer sie einreißt, wird von der Geschichte gefeiert.
Die Presseschau war das mit Udo Stiel. Schönen Dank dafür. Damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten gibt es hier Fazit in der Radionacht heute mit Eckhard Rölke. Darin ein Streitgespräch zum Wiederaufbau der Garnisonkirche. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke für Ihr Interesse und eine gute Nacht.